Wir sind nach wie vor dran an der Geschichte von Jesus und kommen heute zu einer extrem einschneidenden Geschichte, einer der krassesten Geschichten von der Wirkung her, die überhaupt Jesus gemacht hat. Und wir werden mit euch anschauen, Johannes 11, 1 bis 45, und wir lesen es nicht vor, sonst ist der Hauptgottesdienst schon durch. Ich möchte mit euch anschauen.
Genau, wir sind hier mitten im Johannes-Evangelium. Ist noch interessant, aber die Geschichte vom Lazarus ist eigentlich ganz kurz vor dem Kreuz. Im Kapitel 12 fangen noch die letzten 8 Tage von Jesus an. Und der Johannes hat 11 Kapitel gebraucht, um 33 Jahre zu beschreiben und nachher noch einmal 11 Kapitel, um die letzten 8 Tage zu beschreiben. Habe ich noch interessant gedacht. Genau, und zwar fängt die Geschichte so an. Ich lese einzelne die Verse vor und dann erzählen wir etwas darüber. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Die vom Frauenbibel steht, die haben ein bisschen Vorteil, weil wir haben etwa vor 2 oder 3 Wochen Maria und Martha gehabt. Das ist jetzt gerade super. Also die 2 Schwestern und ihre Brüder ist krank geworden. Ein Mann aus Bethanien hat mit seinen 2 Schwestern in einem Haus gelebt. Sehr wahrscheinlich war niemand von diesen 3 geheiratet. 2 Schwestern, der Lazarus, haben zusammen gelebt. Und sehr wahrscheinlich waren sie recht wohlhabend, die 3. Weil Maria hat das teure Öl gehabt und es hat definitiv nicht in jedem Haushalt gehört zu dieser Zeit. Jesus war viel bei ihnen zu Gast gewesen, er hat sie gut gekannt, sie sind gut zusammen ausgekommen. Und so haben die Schwestern eine Nachricht geschickt und dort war einfach drin gewesen, der, den du lieb hast, ist krank. Mega wichtig. Martha hat nicht gesagt, Jesus kommt pressiert, Lazarus ist krank, du musst noch gesund machen, du musst hier sein, überleg dir etwas, was auch immer, wir holen dich gerade ab. Sie hat nur gesagt, der, den du gerne hast, ist krank. Das hat mir mega interessant. Schon nur dieser Satz hat mir eine halbe Woche zu denken gegeben. Hey, wie gehen wir zu Jesus, wenn wir etwas wollen? Überlegt euch mal eure letzten paar Gebete. Wir haben doch immer gerade so Vorschläge. Das und das müsst ihr machen. So und so müsst ihr her. So und so, dann und dann, das und das. Und Martha hat wirklich gestaunt ab diesen 2 Frauen. Martha und Maria lassen einfach eine Nachricht und sagen, der, den du gerne hast, ist krank. Ich habe mir nachher schon überlegt. Angenommen, ich habe jetzt eine Autopanne. Und wenn ich jetzt im Markt anrufe und einfach sage, ich habe eine Autopanne, reicht eigentlich da? Weil ich genau weiss, er hat mich gern, er weiss besser, was ist, wenn ich eine Autopanne habe. Ich muss ihm nicht sagen, nimm die Pumpe mit oder weiss ich nicht was. Weil ich ja genau weiss, er kommt mehr draus bei Auto. Und ich weiss genau, wenn ich sage, ich bin stecken geblieben, wird das sein Herz bewegen, um mir sofort zu helfen. Warum machen wir das bei Jesus nicht? Warum tun wir bei Jesus immer sagen, was er sagt und was er nicht sagt? Und wenn und wie und wo und was? Jesus hat so viel bessere Übersicht über dein Leben. Er weiß so viel besser, was du brauchst. Und das haben die 2 Frauen verstanden. Der, den du gern hast, ist krank. Ganze Botschaft gewesen. Und das hat mich so berührt. Und ich habe wirklich mir überlegt, hey, wie will ich beten?
Ja, und das ist wirklich etwas, was mich auch extrem angesprochen hat. Ich komme jetzt gerade in die Bibel, es ist ja, Jesus sagt an einem anderen Ort, der Vater weiss, was der Bedürfnis ihr ihnen bittet. Warum bitten wir dann nachher einfach irgendetwas. Sie hat mich extrem angesprochen. Jesus, hier bin ich. Das ist meine Situation. Und er weiss besser als ich, was ich in dieser Situation brauche. Und gleich haben wir Menschen immer die Vorstellung, dass wir Jesus müssen sagen, oder Gott müssen sagen, wie er das könnte, sollte, müsste machen, damit es dann nachher wirklich auch in mein Leben hineinpasst. Und das ist de facto nicht richtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich lernen sollen. Wirklich lernen. Herr, hier bin ich, das ist meine Situation, wo bist du? Wo soll ich hinschauen? Du kennst mich, du siehst mich und ich weiss, dass du das Beste für mich willst. Das ist eine absolute Verheißung, die wir haben. Und in dem Sinne ist es gut, wenn wir nicht von Anfang an den Herrn einfach einschränken und sagen, ja, mach dir das, für das es mir wieder besser geht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz grosses Geheimnis und ein tiefes geistliches Verständnis, das die zwei Frauen hatten. Und das haben wir später noch gesehen. Die Frauen haben ganz, ganz, ganz viel verstanden vom Reich Gottes.
Genau. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Ich habe mich noch auch schon gefragt, warum kommen jetzt die Informationen noch einmal? Warum sagt er noch einmal, ich habe Martha lieb, ich habe Maria lieb, ich habe Lazarus lieb? Weil eigentlich hat ja Gott uns alle gern. Aber ich glaube wirklich, mit diesen drei hat er eine spezielle Beziehung gehabt. Sie haben ihn eingeladen. Er war bei ihnen zu Gast gewesen. Und nachher auch gemerkt, Jesus hat uns alle gern. Aber es kommt nachher schon darauf an, wenn er mega viel bei mir zu Gast ist und daheim, kennt er mich halt schon ein bisschen besser. Wenn ich mir mehr Zeit nehme, um Beziehung zu pflegen, kennt er mich dann schon ein bisschen besser. Und er hat wie Maria, Martha und Lazarus ein bisschen besser kennt und hat hier wirklich noch einmal gesagt, ich habe sie mega gern. Aber ich glaube noch wegen etwas anderem noch.
Wir machen noch weiter, aber ich ja genau.
Weil der nächste Satz kommt, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war.
Ja. Nein, ich denke, so wichtig. Du hast ja gut gesagt, Jesus kennt uns viel besser. Aber was viel wichtiger ist, wir kennen Jesus besser, wenn wir ihn ein bisschen mehr einladen. Und je mehr wir Jesus kennenlernen, desto besser wir ihn kennen, desto mehr merken wir auch, was ihm möglich ist, was er kann und wie er denkt. Und das verändert unsere Beziehung gegenüber Gott extrem positiv. Und sie wird einfach näher. Und man spürt hier, die Nähe von der Beziehung, die Jesus zu diesen drei hatte, das war überdurchschnittlich. Ganz, ganz eindeutig, es kommt dann auch später noch etwas anderes dazu. Er war wirklich, wirklich nah an diesen drei. Weil, und das ist der Punkt, weil sie ihn so nah hergelassen haben. Und ich glaube, dort ist ein ganz grosses Geheimnis von der Nähe oder der Stärke von der Beziehung zu Jesus Christus. Wie nah lasse ich ihn her? Und die drei haben gesagt, mega nach. Der kann immer wieder in unser Haus kommen. Der ist immer wieder willkommen. Und das macht extrem etwas aus in dieser Beziehung.
Genau, und jetzt hat Jesus gehört, dass sein Freund krank ist und ist einfach noch 2 Tage am gleichen Ort geblieben. Also Lazarus ist wirklich noch am Sterben. Alle, die nur ein bisschen medizinische Ahnung haben, wissen, die zählt jetzt jede Sekunde. Wenn jemand abstellt, jede Sekunde. Und Jesus bleibt locker noch 2 Tage dort. Ich habe das Gefühl, es hat heissen, Jesus hat alles stehen und liegen und ist abgesprungen, hat er aber nicht gemacht. Und vielleicht haben genau darum die drei noch einmal die Erinnerung gebraucht, dass er sie gern hat. Weißt du, auf was schauen wir, wenn wir Jesus etwas bitten? Schauen wir, wie er reagiert, bekomme ich, was ich will? Oder glaube ich wirklich daran, dass er dann kommt zur rechten Zeit und dass er mich wirklich gern hat? Oder hat er mich nur gern, wenn er gerade macht, alles lässt liegen und abspringt? Danach spricht er zu den Jüngern. Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen. Gerade Kapitel vorher, im Kapitel 10, haben sie zu dem wollen Jesus steinigen. Er ist davon gekommen. Und es ist total begründet, dass die Jünger jetzt Angst haben. Wenn wir wieder dorthin zurückgehen, wirst du steinigen. Und wenn wir Pech haben, wir auch noch.
Das ist lustig, ich finde es so interessant. Mir ist aufgefallen, die Jünger, also wir haben etwas gelernt gegenüber gewissen Situationen früher. Sie haben Jesus beschützt, das ist mega cool. Aber im Gegensatz zu Situationen von vorher, haben sie ihm jetzt nicht mehr gesagt, was er machen soll. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, wo Jesus die erste Leidensankündigung gemacht hat, er wird sterben, ist der Petrus gekommen und auf die Seite gesagt, Jesus, mach das ja nicht, das soll ja nicht passieren. Was sagt Jesus nachher? Geh hinter mich, Satan. Das ist ihm auch geblieben. Jetzt sagen sie nur noch, du. Denkst, das ist eine gute Idee. Und nicht mehr, aber weiss, ich glaube nicht, sondern sondern. Und das ist ein Fortschritt. Das ist ein riesiger Fortschritt. Und es ist mit dem Gleichen zu tun vorher eigentlich. Wir müssen lernen, dass wir Gott gar nichts vorschreiben können. Gar nichts. Die Jünger das wollen, als ich gemerkt, nein. Aber fragen kann man ja. Fragen ist in Ordnung. Genau.
Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagt er und danach spricht er zu ihnen. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Wir müssen uns wirklich überlegen, in welcher Situation ist Jesus. Er weiss, nächste Woche ist es Passa. Jesus, ich weiss nicht, wie viele Tage nachher ist er am Kreuz gewesen?
Woche? Am Passa selber?
Also eine Woche später?
Nein, hey, zu jetzt, der Situation ja. Jetzt. Wenn es 8 Tage vorher war, ja, ist es schlussendlich. Ja, es war nur etwa 5-6 Tage später.
Also Jesus weiss, das ist noch eins von seinen letzten Wunder, die er tut hier auf dieser Erde, yes. Das allerletzte. Das meint er mit diesen 12 Stunden hell. Jesus weiss, er ist am Ende von diesen 12 Stunden hell. Nachher kommen die dunklen Stunden. Plus ist auch, wie die Juden das aufteilen, in 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. Das haben wir ja nicht wirklich. Gehen wir auf Schweden auf, je nachdem ist 1 Stunde. Aber Israel ist viel näher beim Äquator. Die haben die Zeitverschiebungen nicht mit hell und dunkel so fest wie wir. Darum ist 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. So Zeug finde ich immer so interessant. Manchmal denke ich, ist doch nicht immer 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. Und dann plötzlich zu merken, Israel ist viel näher beim Äquator. Klar ist 12 Stunden hell und 12 Stunden dunkel. Und das haben sie gewusst. Und ich merke, Jesus hat so viel noch reingepackt hier. Und dass Jesus überhaupt noch feig war, sich so fest auf seine Kollegen einzulassen, wenn er weiss, hey, ein paar Stunden später werde ich geiselt, ich komme ans Kreuz, es fängt die Katastrophe an von meinem Leben. Wir sind einfach so aus, ich kann gerade nicht helfen, ich habe gerade ein bisschen viel, sorry. Denke, hey, Jesus hat aber wirklich die 12 hellen Stunden geschafft. Der hat sich so auf die Menschen eingelassen, ist neunisch zurück auf das Judäa, einfach weil der Lazarus krank war. Wo er gewusst hat, jetzt habe ich noch hell und gleich kommt es dunkel. Da haben wir schon überlegt, ja, wie fest bin ich mir bewusst, dass wir im Moment alle in den hellen Stunden sind. Es ist Zeit zum Dienen, es ist Zeit zum Menschen zu sehen, es ist Zeit zum mit den Menschen zu laufen, es ist Zeit zum etwas zu verändern in deinem Leben und in meinem Leben. Die dunklen Stunden werden noch kommen, aber die sind noch nicht jetzt da. In der Offenbarung heisst es, und wenn sie ihr Zeugnis von Eltern haben, so wird das Tier aus dem Abgrund aufsteigen. Erst wenn das Zeugnis vollendet ist. Es ist die helle Zeit. Wir haben das Lied da, He's not finished with me yet. Ich weiss auch noch genau, solange ich noch nicht dort bin. Der Niklas, wie geht der Text genau? Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Solange Jesus noch etwas vorhat, solange seine Prophetien noch nicht in Erfüllung gegangen sind, ist es noch nicht fertig. Und das gibt manchmal schon eine rechte Sicherheit. Wenn du weisst, ich habe noch Prophetien in meinem Leben, die noch nicht eingetroffen sind, dann weisst du, ich bin noch am Licht. Die 12 Stunden sind noch nicht abgeschlossen. Dann sind wir mit unserem Herz bereit, Menschen noch zu sehen, den Menschen noch zu dienen, noch etwas zu verändern. In unserem Leben. Schon etwas dazu sagen?
Nein, ich glaube es nicht.
Gut, da sagt er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Ich denke, so viel haben sie gelernt, aber verstehen tun sie gleich noch nicht alles. Genau, Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auf einer Seite ist wirklich eine Enttäuschung in den Worten von Martha. Herr, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite ist mega viel Glauben drin. Sie glaubt bis an den Tod her. Sie hat geglaubt, Jesus hätte etwas machen können, wenn er noch ganz klein geschnauft hat. Wenn man den Puls noch ein bisschen gespürt hat, hat Jesus noch etwas machen können. Aber jetzt ist es leider zu spät. Und ich habe so gemerkt, das Schwanken zwischen Glauben und Zweifel. Ich glaube noch, solange ich mir es vorstellen kann. Und dann fängt der Herr Zweifel an. Martha, immerhin. Martha hat geglaubt bis an die Todesgrenze. Ich weiss nicht, ob unser Glauben so weit lenkt. Martha hat geglaubt, wenn nach dem beim letzten Röcheln Jesus hat noch etwas machen können. Aber jetzt nicht mehr.
Genau, und es ist interessant, dort am Anfang, irgendwo, die so sehr menschlichen Jünger, wo man es doch im Sternbuch wiederfinden im Ganzen innen, und es ist interessant, vielleicht noch zum Begriff die Schlafenden. Hä? Die Bibel braucht den Begriff die Schlafenden für die toten Lebenden. Okay, was ist jetzt das? Die, die schon länger mit uns unterwegs sind, wissen, dass es die Lebenden leben, die toten, toten Lebenden, toten, toten Lebenden gibt. Die lebenden Lebenden, genau, die wissen es ganz sicher. Die lebenden Lebenden sind die, die Jesus Christus glauben und noch leben. Die toten Toten sind die Verstorbenen, die nie an Jesus Christus geglaubt haben. Und die Jesus Christus glauben gestorben, sind die toten Lebenden. Und das sind die Schlafenden im Wort Gottes. Weil die sind ja nicht tot im ultimativen Sinn. Die sind nur menschlich tot, aber nicht geistlich. Darum sind es die Schlafenden. Und das ist interessant hier, was ist der Zustand hier vom Lazarus? In dem Sinn schlafend. Und darum sagt er, komm, wir gehen aufwecken. Einfach noch das Verständnis. Und die lebenden Toten sind die, die leben, aber nicht in Jesus Christus glauben. Nur als Ergänzung, da wissen wir, wo wir sind. Und das ist schon ein spannender Begriff. Aber ja, offensichtlich ist der Jünger noch nicht ganz klar, was es heisst. Also er wird gesund. Nein, ich kann nicht gesund werden, er ist tot. Excuse. Missverständnis in dem Ganzen drin. Und interessant, wenn er sagt, ich bin froh, dass ich nicht dabei war, weil es wirkt schon noch ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er einfach 2 Tage noch gewartet hat, weil aus dem Kranken ist tot worden. In diesen 2 Tagen, ganz klar. Jetzt ist er schon 4 Tage im Grab, dann nachher ja. Also,
ja. Das sind, glaube ich, etwa 250 Kilometer oder so. Sie haben müssen, ja,
25. Sicher? 12 Stadien ist gestanden.
Ah,
12 Stadien sind 25 Kilometer. Ja, 25 Kilometer ist gleich fast eine Tagesreise. Also, darum, also, Also es war sicher mindestens 3 Tage, wenn er noch 2 Tage dort geblieben ist. Also, nicht so klein. Es ist 59, kommst du quer durch ganze Welt durch. Aber es ist gut, macht nichts.
Ich habe es noch nie so mit der Geografie gehabt.
Die ist auch nicht entscheidend.
Genau. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und doch wieder der Glaube von der Martha.
Das ist stark.
Wirklich so das Schwanken zwischen ihnen und gleich weiss ich, was du Gott bittest, wird er dir geben. Spürt ihr das hin und her in dieser Frau? Haben wir das nicht auch? Kann ich glauben, kann ich nicht glauben? Ist es echt möglich, ist es nicht möglich? Meint Jesus wirklich gut? Hat Jesus mir wirklich gern? Bewegt er seinen Arm für mich? Und Jesus korrigiert sie nicht. Er sagt nicht, oh Martha, wenn du nur Glauben hättest, so viel wie ein Senfkorn, es würde länger. Nein, sondern Jesus sagt, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Eine kurze, positive Rückmeldung. Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Oh, wieder eine riesige Mega-Lektion, die er hier gibt. Martha, auch wieder, eigentlich hat eine Kuh, sie sagt, ja, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Auch wieder ihren Glauben. Er lenkt bis an ein gewisses Ort, aber nicht darüber aus. Mama, ich weiss. Und denke vielleicht auch, Jesus will sich ein bisschen trösten, so wie wir einander trösten. Wir sehen einander ja dann wieder. Oder irgend am jüngsten Tag. Und dann sagt Jesus, aber ich bin du Verstehung. Und mir ist dann einfach auch wieder, hey, wir beten wir, wenn wir ein Problem haben. Manchmal ignorieren wir den, den wir vor uns haben. Zu wem reden wir? Wir reden nicht zu irgendjemandem, sondern zu dem, wo du Verstehung ist. Und mir ist wieder aufgefallen, der David sagt viel, nicht Herr, gib mir Kraft, sondern Herr, du bist meine Kraft. Und nicht Herr, gib mir doch ein Schild, sondern der Herr ist mein Schild. Nicht mach mich stark, sondern der Herr ist meine Stärke. Und hier sagt Jesus, komm doch zu mir. Ich bitte, du verstehst ja alles, was du brauchst. Ich tue das nicht punktuell. Weißt, ich habe mir nachher schon überlegt, wie ist es mit uns Menschen? So, wir gehen zum Herrn und sagen, oh, bitte, mach. Also, weiss ich doch nicht, dass der Arm nicht gebrochen ist. Er ist nicht gebrochen. Ah, merci vielmals, wir laufen wieder weg. Wir sind nicht verändert worden. Und Jesus will etwas Ganzheitliches mit uns. Er will nicht, dass einfach der Lazarus jetzt wieder gesund ist, das ist eins. Aber er will, dass Martha checkt, dass er du Verstehung ist. Und das Leben. Und der wird ihr das ganze Leben verändern. Jesus will nicht uns einfach ein Wunder geben. Sondern Jesus will uns. Und dass wir ihn sehen, nämlich der, wo er ist, ich bin, wer ich bin. Immer der gleiche. Der Anfang und das Ende. Und es kommt nicht darauf an, ob jetzt der Arm ganz ist oder nicht. Sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um eine Ewigkeit. Es geht um ein Leben mit ihm. Und es geht um eine Ewigkeit mit ihm.
Ja, und eines der Elemente drin, es gibt gewisse, die das zum Exzess treiben, wo ich eine Schwierigkeit habe damit, oder? Wenn man dafür betet, dass, wenn man für Heilung betet, dass man schon daran glaubt, dass ich bin schon geheilt. Gewisse werden gleich nicht gesund. Aber der Punkt ist der wirklich, glaube ich und nehme das in Anspruch. Und die Psalmtexte von David sind so gut im Ganzen. Es ist ein ganz grosser Unterschied in diesen Haltungen, ob wir einfach fragen oder ob wir glauben. Weil die Zusagen vom Wort Gottes, dass er für uns ist, was er für uns ist, die stimmen. Und es ist auch interessant, ich komme so eine Geschichte in den Sinn, ich habe viel, wo ich noch klein war, und wir schon noch ein bisschen jünger waren in unserem Dienst, sehr stark aus einem der Sprüchvers bezogen für mich gesagt, heisst, und dann nehme ich heute noch genau gleich, aber noch ein bisschen anders. Wer den Herr fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Und du kannst das erbitten, Oder du kannst es glauben. Und das ist nicht das Gleiche. Und glaube, um das geht es. Und ich habe gesagt, nein, Herr, ich glaube das jetzt einfach. Ich nehme das in Anspruch. Und in dem Moment gar nicht. Weil ich glaube, dass es so ist. Nicht, würde es so machen, bitte Herr. Sondern nein, es ist ein Faktum. Es steht so drin in der Bibel. Und wir haben auch Geschichten gehört von verschiedensten, die, wenn sie vor waren, wenn der Mann aus dem Haus war, ist daheim der Teufel los gewesen. Zum Teil wortwörtlich. Oder? Und dort geht es wirklich darum, was glaube ich denn? Glaube ich, dass die Verheißung und die Zusage stimmt? Du haltest dir fest? Oder hoffe ich einfach darauf, dass es vielleicht so ist? Das ist nicht glauben. Das ist hoffen, dass es so ist von dem her. Und dort geht es darum, dass wir in uns selber lernen, mehr wirklich das in Anspruch nehmen. Wir sagen, okay, es stimmt, was er sagt. Und das will ich in Anspruch nehmen, das will ich glauben. Und das ist genau das, ich nehme den Jesus. Wie er ist, in seiner ganzen Autorität und Macht. Und bis ruhig. Du hast nichts zu sagen, Siri. Ich nehme das in Anspruch und glaube, was das Wort Gottes sagt. Und habe es fest.
Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Ganz kurz, es ist lustig, was er sagt da. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Dann sind wir wieder bei den Schlafenden. He? Oder?
Maria kommt und legt sich zu Jesus zu den Füßen und sagt einfach das Gleiche einfach wie Martha, einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Die zwei Schwestern waren ganz verschieden. Martha war viel mehr der Organisator, hatte die Übersicht, hatte die Hände auch ein bisschen verschränkt, vielleicht stelle ich mir sie vor, wo sie Jesus gesagt hat, wenn du da gewesen wärst. Auch aus dem Glauben heraus, nicht vorwurfsvoll. Schon ein Tüspitz, aber nicht vorwurfsvoll. Aber sie hat ganz andere Art gehabt. Und Maria hat viel mehr so die anbetende Art gehabt. Und sie ist Jesus zu den Füßen und hat gesagt, wenn du da gewesen wärst, es wäre dir passen. Eigentlich genau den gleichen Satz sagen sie, aber auf ganz andere Arten. Und Jesus hat beide gerne, spielt keine Rolle. Aber es waren sehr zwei verschiedene Frauen. Es ist doch einfach so interessant, wie so der Charakter noch durchkommt. Wie auch, wo Martha in der Küche gearbeitet hat, gesagt, jetzt kannst du der Maria mal sagen, sie soll mir helfen, hat Jesus gesagt, ups, Maria hat das bessere Teil gewählt. Maria hat irgendwie ein Gespür gehabt, zum wirklich sein und die Gegenwart von Jesus aufzunehmen. Und hier wieder, sie kommt und geht ihm ab die Füße. Und Martha ist einfach ein anderer Charakter, aber es spielt keine Rolle.
Und was spannend ist für mich, das ist ein hennenstarkes Statement, auch wieder zu zeigen, wo die Frauen wirklich stehen von dem her. Oder Jesus gibt die Zusage, die Verheißung, hey, sorry, wer an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Und sie spricht, ja, Herr, ich glaube. Und die Frau hat verstanden, um was es geht. Und das hat dir auch genug Sicherheit gegeben, dass sie dann nicht mehr, auch schon wichtig, oder? Nicht mehr mit dieses diskutiert und stürmt, sondern nein, hey, ich glaube es. Und geht zurück zu Maria und sagt, los, Jesus ist da.
Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Die Verse muss man wirklich gefühlsmässig aufnehmen. Spürt ihr das? Jesus weiss, in ein paar Stunden wartet der schmerzhafte Tod auf mich. Und hat hier noch Zeit, so auf die Frauen einzugehen, zu rennen, weil es ihm so leid tut. Aber auch zu verzweifeln im Geist, weil sie es nicht ganz schnallen. Jesus will so viel, hat er wollen den Menschen beibringen hier auf der Erde. Und Menschen sind einfach begrenzt. In ihrem Denken, in ihrem Aufnehmen, in ihrem Verstehen. Darum ist sein Geist ein bisschen ergrimmt, weil er hat das ja schon manchmal gesagt, als er über den Tod rausgehen kann und. Und es hat nicht einer hier wirklich den Glauben gehabt, ganz wirklich, dass Jesus könnte machen, als er Lazarus so versteht. Und gleich das Mitgefühl von Jesus. Die Augen sind ihm über. Er hat einfach gerannt mit diesen Frauen. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb? Der Satz regt mich so auf. Ich weiß nicht, es hat noch etwas mit mir zu tun. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterbe? Also, dieser nicht sterben musste? Einfach so die Stimme von aussen, die nicht wirklich dabei ist, aber einfach es besser weiss. Weiss, wie man sieht, was man muss. Hätte doch können den Blinden, könnte jetzt nicht schauen, dass sie nicht muss sterben. Oh. Die Menschen nerven mich. Die das Gefühl haben, alles, und gleich nicht in diesen Schuhstapfen sind. Es war nicht ihre Brüder gewesen. Es ist nicht, ja. Aber spielt ja keine Rolle. Da ergrimmt Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, auch wieder klar Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Also Jesus kommt.
Ja, genau. Das, ich muss gleich noch etwas auf die Frage, was mir auch gesagt hat, es geht mir wirklich auf die Nerven, und zwar richtig kräftig. Je länger, je mehr. Egal, um was es geht. Wenn Leute denken, als Aussenstehende, halb Aussenstehende, sie können jemandem, der involviert ist, sagen, wie es geht. Das ist so eine absolute Frechheit eigentlich. Und ich merke, es ist ein Zeichen von ganz grosser Reife, wenn man das Maul dazu hat und merkt, der hat es jetzt nicht so gemacht, wie ich es machen würde. Aber ich bin ja gar noch nicht in dieser Aufgabe gestanden. Ich habe gar keine Schwierigkeit, wenn ein Volk zu mir kommt und sagt, los, das Teaching war gut, aber dieses eins und jenes. Der Mann weiss, von was er redet. Aber wenn irgendjemand mal als Gast kommt und sagt, der hat das ja richtig gut geredet, das war richtig super. Dann denke ich manchmal, ich weiss, was du sagen willst, aber weißt du, was du sagst? Warum sind wir, und das ist ganz etwas Schlimmes, sind wir Menschen einfach so, dass wir, wenn jemand etwas macht, wir immer das Gefühl haben, wir haben das Recht, das zu beurteilen. Hast du schon mal teachet? Hast du schon mal predigt? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lernt anders zu reagieren. Und ich wollte das auch sagen, das hat mich wirklich angesprochen. Das hat mich wirklich gereicht. Das ist völlig etwas anderes, das hast du wirklich gut gemacht. Spürt ihr mich? Und dort, diese Haltung wünschen wir für uns, dass wir Menschen sind, die das Erste können und das Zweite verlieren. Und das ist etwas so extrem Angenehmes. Man hat kein Umfeld mehr, wo man weiss, wie es besser geht. Und das ist nichts wert. Null. Und ich sehe es hier x-mal wieder und es geht mir wirklich echt auf den Keks. Die Reaktion von diesen Leuten, nein, hätte ich nicht können. Du hast keine Ahnung, von was er redet, du bist einfach ein richtiger Dummschwätzer. Ja, oder?
Genau. Gell? Es passiert mega schnell.
Darum sage ich, ich will, dass wir das lernen.
Der denkt, er ist mega clever, weil er weiss ja, er hat den blinden Augen auf. Ja,
das hätte er können.
Und der gleich sieht, warum kann er jetzt nichts machen? Eben, sieht er. Es ist schon immer gedacht. Ganz so gut ist er gleich nicht. Das ist würdig auch jetzt. Also, und jetzt sind wir mega schnell drin als Menschen. Mega schnell. So, ja, dann ist noch gegangen, aber jetzt hast du schon gedacht. So ein bisschen Zuschauerposition und gleich sehr überlegen. Nicht wirklich dabei sein, aber oben runterschauen. Und sagen, was jetzt hier richtig läuft.
Also geht das gut beim Shooten, gell?
Genau, genau. Kaum
ist es. Wir haben wir plötzlich 8 Millionen Trainer in der Schweiz.
Ja.
Weißt du, genau das. Aber geschaut hat noch keinen Schwanz, sorry, der Ausdruck. Meine Nerven.
Genau, genau.
Der Mensch ist genau so. Lernen wir anders zu sein. Lernen wir anders zu sein.
Das ist ein gutes Beispiel, genau. Dann weiss jeder, was man hat. Man müssen, jeder. Oh, die übergewichtige Hausfrau weiss dann, was wir machen müssen. Und dann merke ich, ja. Genau. Aber ja, so sind wir Menschen. Und Jesus ist zwar schon ein bisschen eher ergrimmte, was ich absolut verstehen kann. Und dann kommt Martha und sagt, ja, nicht auftun. 4 Tage hier, das stinkt. Sie weiss nicht, will Jesus jetzt noch Tschüss sagen? Keine Ahnung. Und ich habe mir schon überlegt, diese Aussage. Wie manchmal haben wir die Jesus in unserem Leben schon gesagt. Nein.
Sehr gut.
Das ist Vergangenheitszeug. Die tun wir nicht auf. Das stinkt. Dort sind Sachen drin, die nicht gut sind.
Die tot sind.
Aha. Und die wir für tot erklärt haben. Ja. Die werden nicht mehr zum Leben kommen. Das wird vorbei sein. Und wir tun die Möglichkeiten von Jesus einschränken. Immer wieder. Er hat so viel mehr Möglichkeiten. Er könnte die Vergangenheit wieder zum Leben bringen. Ah nein, tu nicht auf. Nein, dort stinkt es. Und Jesus würde gern. Genau. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nein, Martha, habe ich das nicht gesagt. Ich habe manchmal den Frust von Jesus, muss unendlich gewesen sein, manchmal. Er hat so viel gesagt, so viel erklärt und wir Menschen haben es bis heute einfach nicht verstanden. Ich wüsste dir, was uns mal für Schuppen vor den Augen werden gehen, wenn wir in der Herrlichkeit stehen.
Die Schuppen sind so dick, dass man es gar nicht messen kann.
Also Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Laut hat er gerufen. Einfach wegen den Menschen rundum. Nicht wegen ihm. Nicht, dass er gross da steht, sondern einfach zum zeigen, hey, ich habe Auferstehungskraft. Mein Vater im Himmel hat Auferstehungskraft. Ich bin euch in Auferstehung. Ich bin die Rettung. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und dann hat es mich weggehauen. Viele. Muss jetzt nicht stehen, alle, die das gesehen haben, haben geglaubt. Nein, das Menschenherz ist verstockt. Nur viele. Hey, es war nicht eine Evangelisation von Pauls, sondern es war eine Auferweckung nach 4 Tagen. Keiner hat es geglaubt, der Lazarus ist rausgekommen und nicht alle haben geglaubt. Nicht alle haben geglaubt. Und ein bisschen später haben sie dann noch gesagt, weil ich sage, jetzt müssen wir den auf die Seite putzen, sonst glauben dann noch mehr an. Nicht alle haben geglaubt. Spüren ihr das Herz des Menschen, wie das verstockt sein kann? Und manchmal denke ich, wenn ich so ein Wunder gesehen habe, dann würde ich aber dann glauben. Dann würde es mir dann einfach, ich habe mir schon manchmal gedacht, wenn ich das, hätte das nicht auch schon gedacht, wenn ich Jesus mal wirklich sehen würde, wenn ich das Wunder würde sehen, wenn ich so, dann, dann wäre es einfach zu glauben. Nein, ist es nicht.
Und es ist gleich mega lustig, weil er sagt, ich habe gerade im Lukas, bin ich im Hören selber, sagt, wo er über die jüdischen Städte jammert und sagt, wehe dir, XY, wenn die Wunder in Sidon und Tyros passiert wären, bei den Heiden, es hätten alle Buße da in Sack und Asche. Ganz etwas Spezielles von dem her. Und schon, ja. Ich ganz kurz noch zurück zu einer Aussage, die mich extrem fasziniert hat und die Stellung Jesu für mich noch an einen anderen Ort hergekommen hat, und zwar dort, Vers 41, 42. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Ja, wie ist jetzt das genau? Jesus hat ja schon am Anfang gesagt, das ist nicht zum Tod. Das heisst, Jesus, das ist das, was ich interpretiere, das ist eine Interpretation von mir, aber Jesus hat in dem Sinn der Vater gebeten und gesagt, lass den Lazarus laufen stehen. Und Gott hat gehört, auf das, was der Sohn gesagt hat. Er ist Gottes Sohn. Und zwar richtig Gott. Was mich extrem fasziniert, er hat gesagt, du hast mich erhört. Was heißt erhört? Du hast gehört, was ich gesagt habe. Und wir machen das, was ich gesagt habe. Finde ich ganz, ganz krass. Bei aller Menschheit von Jesus Christus ist er einfach wirklich auch Gott. So dass Gott auf Jesus gelost hat. Und es hat mich extrem gefallen. Ich habe gedacht, ja, wie sieht es denn bei uns aus? Und es hat ein paar interessante Bibelverse, die auch ein bisschen in die Richtung gehen. Und ein gutes Beispiel ist der Abraham, der mit Gott rechnet. Er sagt, ja, aber wenn 50 ist, wenn 10 ist, ist zu wenig weit runtergegangen, wir wissen, es hat einfach nur einen gehabt. Bad Luck, darum ist Sodom und Gomorra umgegangen. Aber dort hat er gesagt, ja, ich mache es, wie du sagst. Und anders heisst, Gottes Arm ist nicht zu kurz zum Bewegen, und wir bewegen den Arm Gottes. Aber es ist ziemlich entscheidend, dass wir im Willen Gottes beten, und das hat Jesus Christus natürlich gemacht. Und gleich hat es mich fasziniert, dass er sagt, hey, du erhörst mich. Der Sohn hat das sich gewünscht. Again, zum zeigen, wer er ist, dass er Gottes Sohn ist. Und der Vater hat gesagt, Und er wiederholt es, findest du, er wiederholt es, oder? Ja, oder? Und nachher, glaube einfach ein paar an.
Genau, und der Lazarus ist auferstanden, und ich merke, wie es ist ja eigentlich auch prophetisch gewesen, als es möglich ist, als Jesus auch auferstehen kann. Und schon dann hat ja schon niemand mehr geglaubt. Also wir Menschen sind unmöglich. Weißt du, von diesen vielen, ich bin manchen, hat erwartet, dass Jesus jetzt wieder kommt. Und hier sind es 4 Tage gewesen. Er zeigt ja, wie auch, bei ihm sind es nur 3 gewesen. Er hat es wie gesagt, es ist möglich. Und alle, die Frauen am Grab, boah, er ist nicht mehr da, was ist jetzt passiert? Zurückgesprungen zu den Jüngern, da glauben wir jetzt aber nicht ganz. Spürt ihr, wie wir, es ist wirklich frustrierend, wie wir Menschen funktionieren, aber es ist so, ich sehe es so haargenau in meinem eigenen Leben. Und Wunder sind nicht nachhaltig. Keine Woche hat es hergehabt. Das ist keiner von diesen vielen, es waren gleich viele. Hey, am Grab kennen, hat gesagt, hey, wartet noch, wisst ihr noch? Lazarus nach 4 Tagen, Jesus hat gesagt, nach 3 Tagen, habe Geduld, er wird du verstehen. Nicht einer. Wir sind so auf Gottes Gnade angewiesen. Wir müssen nicht mehr sagen, ich weiss, dass ich nicht weiss. Und ich will glauben, aber ich kann nicht. Weil seine Gnade ist da. Ohne die Gnade wären wir so verloren. Wir sind genau wie die Menschen auch hier.
Wenn ich die Geschichte anschaue, ist wirklich extrem krass, wie der Mensch hier im Ganzen innen ganz, ganz häufig einfach versucht, Gott ein bisschen zu sagen, wie es könnte gehen. Und für mich ist das Wichtigste aus dieser Geschichte, ist, Gott hat einen besseren Plan. Und Gott weiss ganz genau, um was es geht. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Gott einfach zu sagen, wo wir stehen und nicht, was er soll machen. Und dass wir das lernen und nicht beurteilen. Bei Menschen nicht, aber bei Gott noch viel, 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 viel weniger. Dass wir das wirklich lernen. Und durch das wirklich, was Reich Gottes erleben können. Und in seine Nähe kommen. Und er hat einen genialen Plan. Und er hat uns ganz viel gesagt dazu. Sind wir Menschen, die den Plan Gottes erkennen und mit ihm wirklich laufen. Und nicht denken, dass wir ihm sagen können, wie es geht. Weil das funktioniert einfach nicht. Können wir hören. Können wir hören und dann laufen. Und immer weiter wachsen im Ganzen innen. Und Jesus Christus als absolut Gott erkennen. Auch in dem Sinne, was er gemacht hat für uns als Mensch. Und entsprechend mit ihm unterwegs sein. Ja. Amen.